Sylvain Defern spielte die Sonate Nummer 88 von Antonio Soler. Es ist 8 Uhr.
Kulturnachrichten.
Die Bayerische Staatsgemäldesammlung ist mit diversen Vorwürfen konfrontiert, unter anderem wegen ihrer Provenienzforschung und der Rückgabe von NS-Raubkunst. Wir haben darüber berichtet. Jetzt kommen aber noch weitere Vorwürfe zutage, Enora Maurer.
Es geht unter anderem um mögliche sexuelle Belästigungen, um mögliche illegale Verhaltenskontrollen von Beschäftigten, aber auch um die Sicherheit der Kunstwerke. Interne Dokumente des Museumsverbundes dokumentieren mindestens 19 Vorwürfe, meldet der Deutschlandfunk. Der bayerische Staatsminister für Wissenschaft und Kunst, Markus Blume, bestätigte die Aufnahme einer internen Untersuchung.
Dann nach Wien. Dort wurde am Stadtrand ein Massengrab entdeckt von etwa 150 Soldaten aus der Römerzeit.
Entdeckt wurde das Grab bei der Sanierung von einem Sportplatz. Die Wissenschaftler sprechen von einem Sensationsfund. Laut ihnen steht der Fund vermutlich auch in Zusammenhang mit der Entstehung Wiens.
Und wie kommen Sie darauf?
Die Soldaten könnten Opfer von Gefechten sein, die in der Zeit um 90 nach Christus stattfanden, in der mittleren Donauregion. Damals erlitten die römischen Einheiten an der Nordgrenze des Reiches mehrere Niederlagen. Im Jahr 92 vernichteten germanische Stämme eine ganze Legion in diesem Gebiet. Und als Reaktion auf diese Grenzkämpfe entstand gegen Ende des ersten Jahrhunderts nach Christus das römische Militärlager Vindobona, der Vorläufer des heutigen Wiens.
SRF 2 Kultur.
Enora Maurer liefert das Neueste aus der Kultur. Ich bin Caroline Lüchinger und in dieser halben Stunde haben wir einen Gast. Es ist die Hauslinguistin von RTR, dem retromanischen Radio und Fernsehen, Marietta Katomasch-Manetsch. Über sie und ihre Arbeit sprechen wir gleich. Marietta Katomasch-Manetsch, welches ist das schönste retromanische Wort?
Il Serenetzi. Es gibt keine genaue Übersetzung ins Deutsche. Il Serenetzi, so nennt man in der Sous selber den kühlen, gegen morgen aufziehenden Wind, aber nur wenn der Himmel heiter ist, also so wie heute hier in Chur. Und das Wort gefällt mir, weil es wie ein kurzes Gedicht ist, sowohl vom Klang als auch von der Stimmung her. Il Serenetzi.
Thank you.
Vivaldi begleitet sie hier in den Donnerstagmorgen. Das war das Konzert H-Moll, Verzeichnis 580. Paolo Zanzi spielte mit Freunden das Allegro und der Accademia Bizantina. Il Serenezzi, das ist ihr liebstes rätoromanisches Wort. Das hat uns Marietta Katomas-Manetsch bereits verraten. Sie ist die Hauslinguistin bei unseren Kolleginnen und Kollegen von RTR, dem rätoromanischen Radio und Fernsehen der SRG. Sie ist uns aus Chur zugeschaltet. Und da wir Kolleginnen sind, duzen wir uns auch. Marietta, wenn ich jetzt nur von romanisch statt von rätoromanisch spreche, stellen sich da bei dir gleich die Nackenhaare auf?
Nein, ganz und gar nicht. Nein. Das kann man als Synonyme brauchen.
Du hast Rätoromanistik und Psychologie studiert und seit 2 Jahren bist du die Anlaufstelle für alle sprachlichen Angelegenheiten bei RTR. Du bist auch für Worte zuständig, die es im Romanischen gar noch nicht gibt. Mach uns da mal ein Beispiel.
Ja, also vor einiger Zeit, da kamen 2 Podcaster zu mir, Ils Dus Danus. Ils Dus Danus heißt der Podcast. Sie kommen beide aus dem Engadin. Und das Podcast richtet sich eher an ein jugendliches Publikum. Und sie kamen zu mir und haben gesagt, hey Margrethe, bei uns gibt es nicht einmal ein gutes Wort für Bierdose. Invalade und Puter. Und es ist wirklich so, dass die Wörterbucheinträge dafür das Wort Bierdose ungebräuchlich sind oder sogar falsche Assoziationen wecken. Und wenn das der Fall ist, dann weichen die Rätoromanen und Rätoromanen gerne auf das deutsche Wort aus. Und ich habe mir dann ein paar Gedanken gemacht und habe ihnen die Lehnübersetzung La Tolina vorgeschlagen. Also ich habe das Wort analog dem italienischen La Latina gebildet. Latta ist ja Blech auf Italienisch und Tola ist Blech auf Rätoromanisch mit dem Diminutivsuffix ina. Und ja, das Wort Tolina hat den Podcastern gefallen. Sie haben das Wort dann direkt in der richtigen Zielgruppe verbreiten können. Und ich habe das Wort auch im Plädarigron der linguistischen Datenbank mit den rätoromanischen Wörtern eingetragen.
Das heißt, wenn du ein neues Wort kreierst, orientierst du dich immer an anderen Sprachen, also romanischen Sprachen?
Das ist bestimmt eine sehr gute Hilfe. Aber leider funktioniert das nicht immer.
Warum?
ich habe da noch ein Beispiel. Da kam ein Kollege zu mir und fragte, ja, Klimakleber auf Romanisch, wie könnte ich das sagen? Und Klimakleber, das ist ja eine tolle Wortbildung aus der deutschen Presse. Es ist eine Alliteration. Also beide Wörter beginnen mit K, Klimakleber. Ja, und eben leider gibt es ist es da nicht möglich, eine genaue Entsprechung ins Rätoromanisch mit Alliteration zu machen. Und wir haben dann ein Brainstorming gemacht und kamen dann auf Blockavias per il Klima.
Das ist und, ein langes Wort, also ziemlich umständlich.
Ja, das ist ziemlich lang, genau. Aber es hat so einen gewissen Rhythmus, also es tönt eigentlich recht gut. Und ja, es könnte sogar, oder man könnte es als Konsonanz durchgehen lassen. Also das ist ein Stilmittel, wo ein Buchstabe gehäuft auftritt, also das C und auch das Bl und Kl, also Blocker wie es Beryl Klima. Ja, es ist ein interessanter Klang.
Jetzt das Romanische, das soll im Wandel bleiben, soll eben nicht veraltern. Da kommen immer wieder neue Wörter dazu. Wie sieht es eigentlich bei euch mit dem Gendern aus?
Ja, das ist auch ein sehr aktuelles Thema. Ich habe letztes Jahr im Namen von RTR die linguistische Erarbeitung eines solchen Leitfadens erarbeiten dürfen, im Namen von RTR. Und das ist ganz toll, weil ja das Rätoromanische ist eigentlich eine der ersten neolateinischen Sprachen, die einen solchen Leitfaden zur Verfügung stellt. Und Ja, ich habe die linguistische Erarbeitung, wie gesagt, übernommen und dann mit Linguistinnen und Linguisten aller rätoromanischen Institutionen besprochen. Und wir haben das online veröffentlicht und das steht jetzt der ganzen Romanchia zur Verfügung.
Und kam da auch Gegenwind beim Gendern?
Nein, bis jetzt noch nicht.
Da ist man also schon
sehr. Nein, aber es ist ja eine Möglichkeit, es ist eine Hilfe, eben einen Leitfaden. Es ist nicht zwingend, es ist jetzt einfach normiert, wie man das im Romanischen machen kann, aber nicht muss.
Jetzt bei euch im Romanischen gibt es 5 verschiedene Dialekte, Idiome, sagt man dem. Dazu noch das Rumänisch Grijun, das Schriftdeutsch quasi. Warum kann man bei euch eigentlich nicht, kann jeder so sprechen, wie er will? Also nicht jeden in seinem Idiom, wie wir das ja auch machen?
Ja, also RTR nutzt wirklich alle 6 Varietäten, also alle 5 Idiome und das Rumänisch Grijun. Und also jeder darf so reden, wie er eigentlich redet, aber dass die Idiome nicht als Dialekte gelten. Ein Idiom ist eben eine Sprachvarietät einer kleinen regionalen Gruppe und die Idiome werden gesprochen und geschrieben. Und alle Idiome und Rumänisch Grijun sind normiert, also in Wörterbüchern und Grammatiken ist der Wortschatz und die Grammatik beschrieben.
Aber man versteht sich schon untereinander.
Ja, man versteht sich. Es braucht allerdings ein bisschen Übung, da zum Teil Wörter sehr verschieden sind. Und das muss man wissen und sonst versteht man nicht.
Marietta Katomas-Manetsch, sie ist die Hauslinguistin bei RTR und heute unser Feuilleton-Gast. Mitgebracht hat sie uns noch den Online-Artikel aus der Republik. Wie können Wörter die liberale Demokratie gefährden? Ja, wir fragen gleich nach.
Thank you.
Dornröschen vertont von Claude Debussy. Le Bel au Bois Dormant, so heißt Dornröschen auf Französisch. Das war das Jasmin Colbert Trio. Marietta Katomasmanec, sie ist die Hauslinguistin von unseren Kolleginnen von RTR. Sie ist unser Gast in dieser halben Stunde. Was heißt Dornröschen auf Rätromanisch?
Das sagt man Rosaspina.
Rosa Spina, wunderschön. Wir sprechen jetzt aber nicht über Märchen, sondern über einen Artikel, den du mitgebracht hast. Wir duzen uns übrigens, weil wir Kolleginnen sind. Wie können Wörter die liberale Demokratie gefährden? Diesen Artikel hast du mitgebracht. Er ist aus dem Online-Magazin Republik, ist Mitte Februar erschienen. Für alle, die den Artikel nicht gelesen haben, worum geht's im Artikel?
Ja, es ist ein Gespräch mit dem Sprachwissenschaftler Noah Bubenhofer. Er ist Professor für deutsche Sprachwissenschaft an der Uni Zürich. Und es geht darum, wie Sprache unser Denken und Handeln beeinflusst. Bubenhofer erörtert das anhand vieler interessanter Beispiele aus der politischen Rhetorik. Er redet über besonders problematische sprachliche Mittel wie die Verharmlosung oder die Verschleierung von Verantwortung. Er nennt auch Beispiele aus der Mediensprache und aus dem Alltag.
Kannst du gleich so Beispiele machen?
Ja, zum Beispiel hier ein Beispiel aus der Mediensprache. Es ist ja so, dass wir unsere Welt durch die Sprache konstruieren. Und wenn die Medien von einem Flüchtlingsstrom reden, da wird Migration als Lawine, die man kanalisieren und verhindern muss, konzipiert. Wenn die Medien aber von Zehntausenden Flüchtenden, die Schutz suchen, redet, konstruieren wir eine ganz andere Realität. Und das hat extreme Auswirkungen auf unser Denken.
Und das kann eben das Ganze auch manipulieren.
Ja, genau.
Gibt es da Parallelen zu deiner Arbeit?
Ja, die Mediensprache ist natürlich immer ein Thema. Was mir im Artikel von Herrn Bubenhofer speziell aufgefallen ist, oder wo ich eine Parallele zu meinem beruflichen, aber auch privatem Alltag sehe, ist, dass der Sprachwandel, dass man den eben nicht kontrollieren kann. Also das passiert einfach so. Mhm. Und man kann die Sprache eigentlich nicht manipulieren. Es passiert. Gott sei Dank, immer noch. Also, weil es auch sehr wichtig ist, dass man über Wörter oder über Begriffe miteinander redet. Also die ganze Gemeinschaft.
Du hast von vielen Beispielen gesprochen. Hast du uns noch andere aus dem Artikel?
Ja, ich habe da auch ganz spannend die politische Rhetorik gefunden, also vor allem hier die rechte Rhetorik, die Herr Bubenhofer anspricht. Mhm. Also die neuen Wortkreationen zum Beispiel, um gendergerechte Sprache zu verunglimpfen, dass man überall «innen» anhängt, also «Gutmensch-innen», «Kinder-innen», «Link-innen» oder Endungen wie «stan», also wie «Drittwelt-istan». Oder Woke ist dann, das kann ja wirklich witzig wirken, aber es verbreitet oft problematische Ideen, da auch viele von solchen Sprachspielen stimuliert werden, die rechtsextreme Positionen nicht explizit befürworten.
Und um auf den Titel zurückzukommen, können Wörter die liberale Demokratie gefährden? Was würdest du da sagen?
Ja, es ist ja tatsächlich so, dass die Sprache einen gewissen Einfluss auf unser Denken und Handeln hat. Aber wie schon angesprochen, kann man mit Sprache wahrscheinlich nicht gezielt manipulieren, weil die Muster sind einfach zu komplex und man kann den Prozess kaum steuern. Wichtig ist, dass man aufmerksam bleibt und Begriffe hinterfragt. Also zum Beispiel über den Sprachgebrauch reflektiert, zum Beispiel ob Fräulein oder Bitch eine angemessene Bezeichnung für eine Frau ist oder nicht.
Das ist auch noch spannend im Artikel. Es heißt eben, wenn die Frauen über sich selber als Bitches sprechen, dann ist das mittlerweile okay.
Das ist das Phänomen der Ironisierung. Bitch hatte ja eine abwertende Bedeutung und junge Frauen haben sich begonnen, das sich selbst so zu nennen, und das ist ja ein Emanzipationsprozess. Sie haben den Begriff umdefiniert. Man ist nicht ausgeliefert. Man kann zurückschlagen, auch wenn das vielleicht eine einfache Art ist, aber wirkungsvoll.
Gibt es etwas, das du mitnimmst aus diesem Artikel?
Ja, also der Artikel hat mir einfach, ich finde die Thematik an sich einfach sehr spannend und sie bettet sich im aktuellen Weltgeschehen ein und sie verliert auch kaum an Brisanz. Also ich nehme da vieles mit aus diesem Artikel, hat mir sehr gut gefallen oder mich sehr angesprochen.
Wie können Wörter die liberale Demokratie gefährden? So titelte Mitte Februar das Online-Magazin Republik. Marietta Katomas-Manetsch, die Hüterin der retromanischen Sprache und Hauslinguistin von RTR, war heute zu Gast. Grazia Fitsch, per tuot.
Grazie a lei. Thank you.
Klingt frühlingshaft, dieses Cellokonzert. Jan Vogler spielte das Rondo aus Friedrich Hartmann Grafs Cellokonzert. D-Dur. Reinhard Göbel leitete dazu das Münchner Kammerorchester. Und draußen, ja, da klingt's nicht nur frühlingshaft, da ist es auch wunderbar sonnig und warm, wird's heute bis 20 Grad soll's geben. Ivo Haag und Adrien Sous spielten hier das Allegretto Moderato aus Charles Koechlins Klaviersuite Opus 19. Es ist 8:30. Guten Morgen, Dominik Rolli.
Guten Morgen. Die Schweiz ist heute mit neuen Zöllen erwacht. Zölle auf Schweizer Ware, die in die USA exportiert wird. Die Schweiz ist aber nicht das einzige Land. Was will US-Präsident Trump mit diesen Zöllen erreichen? Was bedeuten sie für die Schweiz und wie reagieren andere Länder auf die US-Zölle? Das US-Zollpaket, unser Schwerpunkt heute früh. Mit mir im Studio ist Lukas Siegfried, der hat als erstes den Blick aufs Wetter.
Es wird meist sonnig heute bei 17 bis 21 Grad.
Man kann ohne zu übertreiben von einem Mega-Zollpaket sprechen, das Donald Trump da angekündigt hat. Der US-Präsident will neue Zölle auf die Importe aus zahlreichen Ländern erheben. Für die Schweiz zum Beispiel soll ein genereller Zoll von 31% gelten. Trump ist überzeugt, dieses neue Zollsystem werde die amerikanische Wirtschaft ankurbeln. Aus Washington berichtet USA-Korrespondentin Barbara Golpi.
Donald Trump wählte große Worte und sprach von einem Befreiungstag, der in Erinnerung bleibe als Tag, an dem die amerikanische Industrie wiedergeboren wurde und der Amerika wieder zu Wohlstand führte.
This is Liberation Day, forever remembered as the day American industry was reborn and we began to make America wealthy again.
Dieses Ziel will Trump zunächst mit generellen Zöllen von 10% auf alle in die USA importierten Waren und 25% auf Autos und Autoteile erreichen. Vor allem aber ab nächstem Mittwoch mit deutlich noch höheren Zöllen, die für einzelne Länder individuell berechnet wurden. Er wolle 31% Zölle auf Schweizer Importe erheben, als Ausgleich zu den von der Schweiz erhobenen 61%. Wie Trump auf diese Zahlen kommt, bleibt sein Geheimnis. Trumps Versprechen ist groß. Mehr Produktion im eigenen Land, das bedeutet mehr Wettbewerb, niedrigere Preise für die Verbraucherinnen und Verbraucher und eine goldene Ära für die USA. Viele Wirtschaftsexpertinnen und Experten prognostizieren das Gegenteil, nämlich dass die Preise in den USA steigen werden und der Handelskrieg die Gefahr einer Rezession schürt.
USA-Korrespondentin Barbara Golby hat berichtet. US-Präsident Donald Trump verhängt also neue Zölle und da bleibt auch die Schweiz nicht verschont. Im Gegenteil, mit 31% Zoll trifft's uns besonders hart. Über die Auswirkungen für die Schweizer Wirtschaft habe ich mit Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler gesprochen.
Sollten diese Zölle so erhoben werden, wäre das eine große Belastung, denn in kein anderes Land exportiert die Schweiz so viele Waren wie in die USA. Betroffen wären ganz verschiedene Branchen, außer Pharma, also Medikamente. Die Pharmaindustrie, die wichtigste Exportbranche, ist ausgenommen. Aber andere Branchen, Metall, Maschinen, Lebensmittel, Uhren und so weiter, wären betroffen. Und der Dachverband Economy Suisse spricht in einer ersten Reaktion von einer ernsthaften Belastung und von einer handelspolitischen Eskalation. Es gebe keine nachvollziehbaren Gründe für diese Zölle, im Gegenteil. Die Schweiz hat ja die Industriezölle auf ihrer Seite abgeschafft und man muss auch sehen, diese 31% sind weitaus höher als die Zölle auf den EU-Exporten mit 20%.
Eben ist ja schon noch speziell. 31% für die Schweiz im Vergleich zu 20% für Güter aus der EU. Wie kommt diese Zahl, 31%, wie kommt die zustande?
Ja, das ist nicht klar. Trump wirft der Schweiz vor, 61% auf den US-Produkten zu erheben. Wie er darauf kommt, das ist nicht klar. Die Schweiz hat keine Industriezölle. Möglicherweise nimmt er als Referenz einige landwirtschaftliche Produkte. Im Durchschnitt betragen die Zölle bei der Landwirtschaft etwas mehr als 32%. Die USA hätten eigentlich Interesse gehabt an einem Freihandelsabkommen. Diese Verhandlungen, die sind gescheitert. Vielleicht ist das hier eine Art Retourkutsche.
Und wird die Schweiz diese Zölle jetzt einfach schlucken müssen oder wie geht es da weiter?
Sie wird versuchen, diese Zölle abzuwenden, also mit guten Argumenten, wie viele Ökonominnen und auch der Dachverband Economy Suisse schreibt, denn die Schweizer Firmen investieren viel in den USA. In einer internationalen Rangliste sind sie auf Platz 6. Bei der Forschung und Entwicklung ist die Schweiz Spitzenreiterin. Firmen beschäftigen in den USA auch Personal, bezahlen Steuern. Also alles Aspekte, die dafür sprechen würden, den Handel mit der Schweiz reibungslos zu belassen.
Sagt Wirtschaftsredaktorin Lucia Theiler. Reaktionen gibt es auch schon aus der Schweiz. Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter schreibt, der Bundesrat nehme die Zollentscheide der USA zur Kenntnis und werde rasch das weitere Vorgehen festlegen. Die US-Zölle treffen aber auch die Europäische Union in der Höhe von 20%. Die EU könne darauf teilweise reagieren, so EU-Korrespondent Charles Lieber.
Bereits während der ersten Amtszeit von Präsident Trump hat die EU die Instrumente ihrer Handelspolitik aufdatiert, angepasst, verschärft. In meinen Augen kann sie all diese Instrumente nun nutzen, auch ganz harte Maßnahmen ergreifen. Die EU könnte zum Beispiel US-Firmen an öffentlichen Ausschreibungen ausschließen in der EU oder auch Zölle auf Dienstleistungen erheben. Das trifft dann die Tech-Firmen wie Google oder Meta. Aber in jedem Fall werden ja jetzt auf beiden Seiten sehr hohe Handelsbarrieren errichtet. Und das ist in jedem Fall schlecht, wirtschaftlich schlecht für beide Seiten. Und es gibt also jetzt ständig eine Abwägung zu machen, wie stark Gegenmaßnahmen die eigene europäische Exportindustrie trifft. Und das ist natürlich alles andere als eine leichte Aufgabe für die EU-Kommission.
Noch härter als die EU und die Schweiz trifft es China mit US-Zöllen in Höhe von 34%. Das chinesische Handelsministerium verurteilt die Zölle und hat bereits Gegenmaßnahmen angekündigt. Wie diese aussehen werden, das sei noch nicht bekannt, sagt China-Korrespondent Samuel Emch.
Diese zusätzlichen Zölle sind für China besonders schmerzlich, und zwar, weil die USA ja unter Trump bereits 20% Zölle auf chinesische Güter geschlagen haben. Dies im Zusammenhang mit der Fentanyl-Krise in den USA. Heißt, jetzt sind wir bei insgesamt schon 54% Zöllen auf chinesische Güter, und das vom wichtigsten Handelspartner, vom größten Abnehmerland von chinesischen Gütern,
sagt China-Korrespondent Samuel Emch. Wir kommen zu einem ganz anderen Thema jetzt. Nach dem schweren Erdbeben in Südostasien ist die Zahl der Todesopfer weiter gestiegen, Lukas Siegfried.
Die Militärregierung in Myanmar sagt, dass über 3000 Menschen ums Leben gekommen seien. Rettungsteams hätten weitere Leichen gefunden und noch immer würden Menschen vermisst. Das Beben am vergangenen Freitag hatte eine Stärke von 7,7. Das Zentrum lag in der Nähe von Mandalay, der zweitgrößten Stadt Myanmars. Seit mehreren Jahren herrscht in Myanmar Bürgerkrieg. Die Kämpfe machen die Rettungsarbeiten noch schwieriger, und es gibt Berichte, dass nur wenige Hilfslieferungen in die betroffenen Gebiete gelangen. Nun hat aber die Militärregierung eine dreiwöchige Waffenruhe ausgerufen, um die Hilfsmaßnahmen zu erleichtern. Israels Regierungschef Benjamin Netanyahu ist zu einem Besuch in der ungarischen Hauptstadt Budapest eingetroffen. Geplant ist ein Treffen mit seinem ungarischen Amtskollegen Viktor Orban und auch mit dem ungarischen Staatspräsidenten Tomasz Sulyok. Es ist der erste Besuch Netanyahus in Europa, seit der Internationale Strafgerichtshof im letzten November einen Haftbefehl gegen ihn verhängt hat, wegen Israels Vorgehen im Gazakrieg. Als Mitgliedstaat des Gerichtshofs müsste Ungarn Netanyahu eigentlich festnehmen. Dazu kommt es aber nicht. Regierungschef Orban hatte schon im November angekündigt, er lehne den Haftbefehl ab und hatte Netanyahu eingeladen. Damit zu den Börsendaten von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 0,6% gewonnen. Der Nikkei Index in Tokio fällt um 2,7%. Der Euro wird zu 95,64 gehandelt, der Dollar zu 87,11. Und der Blick aufs Wetter. Heute scheint überall die Sonne. Nach einem kühlen Morgen steigt die Temperatur auf 17 bis 21 Grad. Die Bise bläst nur noch schwach.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich ist Nico Bär und die Zeit 8.39 Uhr.
SRF 2 Kultur. Mit Caroline Lüchinger.
Sonnenbrille einpacken, sicher keine schlechte Idee heute. Ich hoffe, Sie können die Sonne etwas genießen. Guten Morgen. Vittorio Guglielmi spielte hier das Allegro aus dem Gambenkonzert D-Moll von Johann Gottlieb Graun. Begleitet wurde er von Il Suonar Parlante. Und jetzt zu einem Komponisten, der offenbar eine trockene Art hatte. Johann Sebastian Bach, ein Ratsherr, soll Bachs Orgelspiel mal gelobt haben. Und er sprach von einem wunderbaren Geheimnis. Bachs Antwort? Da gibt's kein Geheimnis. Man muss zur rechten Zeit die rechten Tasten mit der rechten Stärke drücken. Ja, so einfach ist das. Hier ist von Johann Sebastian Bach die Triosonate E-Moll, Bach-Werke-Verzeichnis 528.
Thank you.
Das war das Trio Les Arts mit dem Andante aus der Triosonate E-Moll von Johann Sebastian Bach.
Ein Angebot des SRF Kulturclubs. Der Name Next Generation Mozart Soloists sagt eigentlich fast schon alles. Bei diesem Projekt stellt die junge Generation von Solistinnen und Solisten ihr Können in Sachen Mozart unter Beweis. Unterstützt in CD-Aufnahmen und Konzerten vom erfahrenen Dirigenten Howard Griffiths. Live erleben kann man drei Mozart-Solisten im Rahmen des Meisterzyklus im Casino Bern. Das Konzert mit dem Mozarteum-Orchester Salzburg findet am Dienstag, dem 29. April um 19.30 Uhr statt. Die drei jungen Solisten sind Theo Plath, Fagott, Jan Mracek, Violine und das Berner Ausnahmetalent Ricky Kam am Klavier. Mitglieder des SRF Kulturclubs können Freikarten bestellen. Am Sonntagabend ab 20 Uhr auf kulturclub.ch.
Aus ihm hätte auch ein Malt Master werden können, aus York Bowen. Sein Vater war nämlich Mitbesitzer einer Whisky-Distillerie. Die Mama hatte aber ein musikalisches Flair und unterrichtete York Bowen schon früh im Klavier- und Harmonieunterricht. Sie hörten gerade von York Bowen den zweiten der drei Sketches für Klavier, gespielt von Job Selis. Thank you. Das war die Sinfonietta Riga. Sie spielten das Rondo aus der Streicherserenade Opus 46 von Hans Gahl. Hat Ihnen die Musik heute Morgen gefallen? Michael Schwendimann hat sie ausgesucht und zusammengestellt. Sie erreichen uns jederzeit mit einer Mail an studio@srf2kultur.ch. Sind wir unterwegs, en route, so heißt das Stück von Selim Palgrim. Das war der Pianist Stephen Huff hier auf SRF 2 Kultur.
Die Nachrichten von SRF um 9 Uhr mit Yvonne Lambricker. Reaktionen auf geplante US-Zölle. Was würden 31% für die Schweizer Tech-Industrie bedeuten? Und weniger hart soll es die EU mit 20% treffen. Wie sie darauf reagieren könnte, erläutert unser EU-Korrespondent. Und das Wetter meist sonnig, am Morgen noch kühl, danach steigt die Temperatur auf 17 bis 21 Grad. Es ist ein gewaltiges Zollpaket, das US-Präsident Donald Trump angekündigt hat. Auch die Schweiz trifft es mit geplanten Zöllen in Höhe von 31% auf Exporte in die USA. Und dies ab kommendem Mittwoch. Was würden die neuen US-Zölle für die Schweizer Tech-Industrie bedeuten? Jean-Philippe Kohl, Vizedirektor des Branchenverbands Swissmem, ist enttäuscht und sagt, es gebe keine nachvollziehbaren Gründe für die geplanten Zölle. Er befürchtet, dass Schweizer Unternehmen Kundinnen und Kunden verlieren könnten.
Also bei einem Zoll von über 30% reden wir nicht mehr von einer graduellen Verteuerung oder einer graduellen Verschlechterung der Wettbewerbssituation, dann sind die Auswirkungen massiv. Wir sind in Konkurrenz oftmals mit Konkurrenten aus der EU, aus dem deutschen Raum, aus dem norditalienischen Raum. Und dort sind die Zölle, ich sage jetzt, nur 20%. So haben wir gegenüber der EU einen relativen Nachteil von 10%. Und dann ist das einfach etwas günstiger und dann kann der Kunde natürlich auch ausweichen.
Bundespräsidentin Karin Keller-Sutter schreibt in einer ersten Reaktion, der Bundesrat nehme die Zollentscheide der USA zur Kenntnis. Er werde rasch das weitere Vorgehen festlegen. Die US-Zölle treffen, wie gehört, auch die Europäische Union. Sie soll es aber eben weniger hart treffen als die Schweiz. Vorgesehen sind für Produkte aus der EU, die in die USA exportiert werden, Zölle von 20%. Europa sei bereit zu reagieren, sagte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Wie könnte denn eine Reaktion aussehen? Dazu sagt EU-Korrespondent Charles Lieper.
Bereits während der ersten Amtszeit von Präsident Trump hat die EU die Instrumente ihrer Handelspolitik aufdatiert, angepasst, verschärft. In meinen Augen kann sie all diese Instrumente nun nutzen, auch ganz harte Maßnahmen.